Fields pressured immediately. Athleticism escapes that one. Fields, are you kidding me? Has the first down and scoots out of bounds. The man is a magician, Justin Fields.
Beardown und herzlich willkommen zu Into the Bears Bamboozle, eurem offiziellen German Bears Cave e.V. Podcast. Ich bin euer heutiger Host, der Matthias, und mit mir am Start ist der frisch erholte und regenerierte Marc und der hoffentlich auch erholte Arne. Marc, Arne, alles klar bei euch?
Ja, moin. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin wieder am Start. Ihr habt mich ja wunderbar vertreten. Ich habe es gerade im Off schon gesagt, alles ja passiv konsumiert. Und die ganze Erholung, wer das so kennt, ist quasi nach dem ersten Arbeitstag wieder wie weggeblasen. Aber ich habe Bock, vor allem jetzt, da ich meine dreiwöchige Auszeit hatte, die ja dann doch länger war als geplant, hier wieder reinzustarten.
Ja, moin Leute. Bei mir ist es auch ähnlich wie Marc. Ich hatte aber auch nur 4 Tage Auszeit. Hab schon mal London vorgefühlt für euch. Also ist stabil, alles beim Alten. Es gibt noch genug Bier für uns alle im Herbst. Und ja, erster Arbeitstag heute und entsprechend die Entspannung auch wieder dahin.
Sehr gut. Ja, freut mich, dass wir wieder zu dritt am Start sind. Volle Runde hier in der neuen Folge. Die Folge wird so ein bisschen ein Mischmasch. Wir haben so ein paar Themen, die wir mit euch abgrasen wollen, bevor wir nächste Woche oder in den nächsten Wochen in die spezifischere Draft-Coverage reingehen, haben wir heute so ein paar Themen. Einmal möchten wir so ein Free-Agency-Roundup geben, einfach nochmal auf unsere Free-Agency eingehen, was ist passiert, wen haben wir gesigned, dann noch übergehen zu offenen Holes, was sind denn die primären offenen Holes und wie kann man die vielleicht adressieren. Dann haben wir noch ein kleines Thema, und zwar Training Camp Battles, jetzt nicht im Kontext von dem gesamten Roster, aber vor allem mit Fokus auf die Neuzugänge, was könnten da für interessante Battles entstehen, und zum Schluss wollen wir noch ein bisschen auf den Pro Day von Caleb letzte Woche eingehen. Genau, Jungs, ich würde sagen, bunt gemischtes Themenfeld, wir starten rein in die Free Agency, in den Free Agency Roundup. Marc, du hast es so schön rausgeschrieben, du hast dir das alles ein bisschen dargestellt. Wen haben wir denn in der Offense oder in der Defense? Kannst du anfangen, wie du möchtest. Wen haben wir denn da gesigned?
Ja, ich würde tatsächlich erstmal im eigenen Roster anfangen und bei den beiden Spielern, die wir quasi re-signed haben. Und zwar, ihr habt die Personalie natürlich jetzt in den letzten Wochen schon durchgängig beleuchtet. Aber alleine die Tatsache, dass Jalen Johnson gehalten werden konnte, vielleicht der talentierteste Spieler auf dem Roster, ein Riesenschritt. Ryan Poles hat seinen Worten dann Taten folgen lassen. Jalen Johnson hat gut abkassiert, war vielleicht auch neben Montez Sweat letztes Jahr der beste Spieler auf jeden Fall auf der defensiven Seite des Balles, ne, mit seinem 4-Jahres-Vertrag mit 76 Millionen auch fair und gut bezahlt worden. Unter dem Franchise-Tag, ich glaube, ein Team-Friendly-Deal. Jalen hat danach die Chance, mit Ende 20 nochmal den Markt zu testen und da nochmal dick abzukassieren. Also ich glaube, man hat gesehen, er hat den sportlichen Sprung nochmal aufs nächste Level gemacht letztes Jahr. Und wir haben zwar so ein bisschen gezittert, als es so in Richtung Komplikationen, was die Vertragssumme betraf, ging. Aber Ryan Poles, man kann gerne drüber diskutieren, ob er sich ein bisschen verpokert hat, da Jalen natürlich die Leistung gebracht hat und da nochmal 3-4 Millionen pro Jahr extra rausgeholt hat. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich der einzig richtige Weg, den wir auch so prognostiziert haben. Jalen Johnson bleibt die nächsten 4 Jahre in Chicago Bear, bekommt, glaube ich, mit 71,6% seines Salaries garantiert, ist, glaube ich, der zweitmeiste aller Corner, was die garantierten Summen prozentual zum Vertragsvolumen angeht in der NFL. Ja, Cornerstone festgemacht, Jalen Johnson wahrscheinlich selbst mit den ganzen Free Agents mit die wichtigste Personalie in der Offseason.
Ja, total. Also Jalen Johnson, Arne, du hattest ja schon mit Rocky, ist vermutlich so unser größtes Free Agency Signing mit jemand anders, der wahrscheinlich noch kommt. Aber Jalen Johnson war einfach unfassbar wichtig, dass wir ihn gehalten haben. Und ich finde, der Vertrag ist absolut fair. Und da beide Seiten, Marc, du sagst schon, er kann nochmal einen großen Vertrag absahen. Wir haben jetzt so den Puffer, auch was den Cap-Hit betrifft. Also rundum gelungener Vertrag, meiner Meinung nach.
Ja, ja, ist, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben ja von Arne die Takes schon bekommen. Ja, im Prinzip sind es ja nur zwei Spieler, obwohl wir so eine riesenlange Liste hatten von Spielern, die den Kader möglicherweise verlassen. Der andere, der geblieben ist, ist natürlich so ein bisschen so ein My Guy aller Bears-Fans, so in der Wahrnehmung auf jeden Fall oder in meiner Wahrnehmung. Und zwar mit Patrick Scales. Ein Jahr, 1 Million, fully guaranteed. Ist so ein bisschen der Mr. Reliable, ne? Hat nur 2017 mal zwischendurch ein paar Snaps gefehlt. Ist halt absolut kein Risiko. Und ich meine, wenn ich mich nicht irre, Patrick Scales ist auch der Spieler, der jetzt am längsten im Roster ist, nämlich seit 2015. Klar, Longsnapper ist jetzt nicht der flashy Move, über den man diskutieren will. Ich glaube, da will man sich aber auch keine Baustelle aufmachen. Patrick Scales hat letztes Jahr zu einem guten bis soliden Kicking-Team in den Special Teams beigetragen und alleine für den Locker-Room und als Typ feiere ich das Signing, geiler Typ. Nicht so die wertgeschätzteste Position in der NFL, aber ich glaube, wichtiges Signing und auch ein gutes Statement an Patrick Scales.
Ja, ist definitiv, also bei allen Mock-Off-Seasons, die ich mir so angeguckt hatte oder gemacht habe, online habe ich Patrick Scales immer resigned, weil, wie du sagst, er ist einfach Mr. Reliable, er ist da und man braucht auch kein unnötiges Loch als Longsnapper aufmachen.
Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Boah, richtig witzig geworden in Ägypten. Ja, ich habe ein bisschen was vor.
Haben wir da nicht so einen Sound, so ein Dö-dö-dö, ja, irgendwie.
Ja, sehr gut, so viel dazu. Genau. Wie wollen wir weitermachen? Gehen wir erstmal die Offense durch. Wir haben ja jetzt, glaube ich, die beiden Signings besprochen oder Re-Signings. Gibt ja keine wilden News sonst, die den Kader betreffen. Starten wir mit der Offense rein, oder?
Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit, glaube, der zweitwichtigsten Personalie, weil der einfach chronologisch vorher gesigned wurde, bevor wir die andere Person bekommen haben, mit DeAndre Swift, den wir auch am ersten Tag der Free Agency oder am ersten Tag an dem Tag, an dem man Verhandlungen beginnen darf, eigentlich direkt gesigned haben. Nach 5 Minuten war schnelle Verhandlung. Und da fand ich auch, und ich hab's ja auch schon gesagt, deswegen halte ich mich da kurz, da interessiert mich Marc deine Meinung ganz besonders, dass es halt ein fairer Vertrag ist und ehrlicherweise eine gute Addition auch zu dem Running Back Room, der nach dem Wegfall von Justin Fields einfach auch sehr gelitten hat.
Ja, ich glaube, dass diese Verpflichtung tatsächlich so ein bisschen vor dem Hintergrund Abgang Justin Fields eine wichtige Personalie für Poles und Co. war. Ich war nicht so super happy, weil ich glaube, dass das Team gerade jetzt auch mit einem Rookie-Quarterback nicht in der Situation sein wird, dass du einen Running Back entsprechend bezahlen musst und langfristig an dein Team bindest, wenn dein Running Back Room verhältnismäßig solid aussieht. Deshalb habe ich da so ein bisschen mit gestruggelt. Jetzt, wo Swift natürlich im Team ist, sage ich schon, ich freue mich riesig drauf. Ich feiere Swift als Spieler, vor allem auch für das Scheme. So letztes Jahr, ne, gerade so outside der Top 10 in Yards per Carry zum Beispiel mit 4.6, hatte ein Career High mit Rushing Attempts, ist das erste Mal wirklich fit geblieben. Also alles gut. Nur, ich hätte mir wahrscheinlich gewünscht, dass man ein bisschen in eine andere Richtung geht. Meine Gemütslage zum Vertrag hat sich so ein bisschen, ja, angepasst, nachdem man den Running Back Markt in der Free Agency beobachtet hat, wenn man gesehen hat, was für Verträge grundsätzlich an Running Backs in der Free Agency ja, rausgegeben wurde, was natürlich auch maßgeblich voraussichtlich mit der Qualität im Draft zusammenhängt, dass da nicht diese Top-Notch-Talente sind, dass sich viel so zwischen Runde 3 und Runde 5 tummeln wird und Teams nicht glauben, zumindest in meiner Wahrnehmung, ihren Three-Down-Back vor allem da zu finden. Deshalb konnte ich die Summen so ein bisschen verstehen. Ich verstehe aber, das war so ein Zeitpunkt oder gerade so der erste Tag in der Free Agency, habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, was so die Timeline, was so die Absicht des Signings betrifft, wo der Weg hingehen soll. Auch diese 15,3 garantiert. Im Prinzip ist es ja ein 2-Jahres-Vertrag für DeAndre Swift. Ich bin noch nicht so fest überzeugt. Jetzt, wo er da ist, freue ich mich natürlich drauf. Und natürlich, dieses Signing bringt ja eine Storyline am Ende des Tages mit sich. Und zwar, wer bekommt die Early Downs, wer bekommt die Third Downs, wer spielt in Pass Protection und wer ist der Pass-Catching-Back? Das sind so die Fragen, auf die wir vielleicht später auch noch nach dieser Thematik Free Agency Roundup zu sprechen kommen. Deshalb interessant, was das mit dem Running Back Room macht. Aber wie gesagt, Spieler top, Vertrag okay nach der aktuellen Lage oder aktuellen Situation, wie sich die Free Agency entwickelt hat. Trotzdem von der Herangehensweise bin ich tatsächlich nicht der größte Fan.
Ja, also ich kann dir da nur zustimmen, Marc. Ich fand auch am Anfang, als das Signing getätigt wurde, dachte ich, okay, ist schon ein stattlicher Vertrag, aber je mehr Running Backs dann so gesigned wurden und je mehr Verträge öffentlich wurden, hat sich das dann zu einem ziemlich guten Vertrag meiner Meinung nach rausgearbeitet und ich glaube, dass DeAndre Swift für einen Rookie-Quarterback Gold wert sein kann und ich freue mich, ihn zu haben. Natürlich, wie du sagst, man kann hinterfragen von dem Roster-Building-Standpoint, ob das jetzt der Move war, der sein hätte müssen, aber es ist ein guter Spieler. Und ich glaube, wir können uns darauf freuen.
Aber in meinen Augen zeigt das auch so ein bisschen, also ich bin ziemlich zufrieden damit, gerade wenn man jetzt die letzten 3 Jahre betrachtet, wie Ryan Poles diesen Roster umkrempelt und baut. Trotzdem gibt es für mich 2, 3 Fragezeichen, was so Roster-Building angeht, denn es wird schon Geld in Positionsgruppen investiert, die man nicht zwangsläufig jetzt als Value bezeichnen würde oder die NFL jetzt mal im Vakuum als wichtige, Elite, teure Position bewerten würde. Ne, wir bezahlen Off-Ball-Linebacker, wir bezahlen Running Back. Das geht schon ein bisschen in eine andere Richtung als die der Konsens der NFL so ein bisschen einschlägt. Deshalb mal gucken, wie erfolgreich man damit ist. Aber das ist mir auf jeden Fall jetzt über die, wenn man ein erstes Resümee ziehen will vor der nächsten Saison, schon so ein bisschen auffällig.
Ja, Arne, wenn du noch was zu DeAndre Swift hast, ansonsten würde ich weitermachen. Genau, ein weiteres wichtiges Puzzlestück meiner Meinung nach hatten wir auch in der Vorschau zur Free Agency als wichtiges Hole, Tight End 2. Und da haben wir einen neuen Typ geholt, und zwar Gerald Everett von den Los Angeles Chargers. 2-Jahres-Vertrag, 14 Millionen, davon 6,1 guaranteed. Ja, für das Scheme von Shane Waldron ist ein zweiter Tight End absolut Gold wert. Wahrscheinlich sogar noch irgendwo ein dritter, wenn man nicht mit Stephen Carlson als dritten Tight End weitergehen will. Aber mal sehen, was da der Draft mit sich bringt. Ja, Gerald Everett für mich absolut wichtiges Signing, oder? Was meint ihr, Jungs?
Ja, absolut kein Risiko. Ist im Prinzip, wenn man sich die Vertragsstruktur anguckt, auch quasi ein Jahresvertrag. Ne? Man kann sich nach einem Jahr relativ günstig trennen. Ist halt kein Blocker. Das muss einem ganz klar bewusst sein. Das werden wir nicht groß sehen. Daher muss man hoffen oder erwarten, dass er richtig eingesetzt wird. Habe ich eigentlich keine Bedenken. Denn Shane Waldron hat gezeigt, dass er gerade mit 2-Tight-End-Sets arbeiten kann und arbeiten will. Ist ein sehr guter Tight End, gerade für diese 2-Tight-End-Sets. Ich hätte ihn jetzt nicht gerne als alleinigen Tight End, aber da du ja immer noch Cole Kmet hast als diesen Allrounder mit guten Blocking-Skills, ist diese Edition mit einem Spieler, der ein absoluter Yak-Guy ist. Ich habe mir rausgesucht, er hatte letztes Jahr 5,3 Yak, also Yards After Catch im Schnitt. Letztes Jahr waren das quasi 275 seiner 411 Yards waren After the Catch. Und es ist halt, das hat man bei Herbert gesehen, eine sehr, sehr zuverlässige Option in der Red Zone. Das hat in den letzten Jahren gefehlt. Und dementsprechend, glaube ich, Low Risk, High Reward Move kann man nur gut finden, glaube ich.
Ja, und nur um das abzurunden, ist es ja auch, kann man sich vorstellen, öffnet das Möglichkeiten mit Cole Kmet auch nochmal. Man kann ihn dann entweder im Blocking oder im Passing einsetzen. Gerald Everett, klar, ist einfach kein Blocker, sehen wir nicht. Aber entsprechend hat man da trotzdem mehr Flexibilität und kann sagen, okay, Cole Kmet kann auch als Decoy zum Beispiel gelten oder sowas. Und ich glaube, da das ist einfach für den Tight End Room sehr viel Flexibilität und für unsere Pass Catcher insgesamt auch eine größere Flexibilität insgesamt fürs Scheme.
Total. Und als Blocking Tight End könnte man ja immer noch Mercedes Lewis resignen mit einem Einjahresvertrag beispielsweise. Würde dann ja perfekt dazu passen in den Tight End Room. Gut, dann, ich würde mal bei den Skill-Position-Player bleiben, auch wenn wir jetzt nicht ganz chronologisch sind, aber einfach um in der Position zu bleiben, machen wir den erstmal unspektakuläreren Move. Wir haben Dante Pettis resigned, Wide Receiver mit einem Einjahresvertrag mit 1,125 Millionen, war 2022 schon bei uns im Roster, 2023 hat er sich dann im Training Camp verletzt und hat die ganze Season 23 verpasst. Jetzt haben wir ihn wieder, ja, gesigned, ist wieder im Roster. Ja, vermutlich Depth Signing, vielleicht auch für Punt Returns, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ja, was habt ihr eine Meinung zu Dante Pettis, zu dem Signing?
Ja, ich meine, wir wissen, was er ist, was er bei uns war, was er vorher war. Ist, glaube ich, ein gutes Depth-Ding irgendwo, aber viel erwarte ich da sonst erstmal nicht.
Ja, ich feiere Pettis, ne? Also Pettis ist so schon im Draft damals so ein My-Guy von mir gewesen. Ich meine, Arne, du hast ja vollkommen recht. Wir wissen mittlerweile, was er ist. Er wird auch hoffentlich kein Wide Receiver 3 mehr sein müssen. Jedes Mal, wenn ich Pettis sehe, denke ich auch immer, boah, es ist Pettis Season. Ich habe da so ein bisschen mit James Wiebe auf Twitter seinerzeit immer hin und her gescherzt. Nee, ich feiere Dante Pettis. Er hatte sogar in dem Jahr, ich glaube vor 2 Jahren war das, da war er der die zuverlässigste Third Down Option für Justin Fields in dem Bears-Kader. Also er kennt das Team, es ist kein Risiko, er ist ein guter Special-Teamer. Ich glaube, Dante Pettis ist eine gute Ergänzung für diesen Wide-Receiver-Room, vor allem in Richtung Wide-Receiver 4-5, Camp-Buddy, mal gucken, wohin der Weg geht und ja, ich glaube, einfach ein bisschen tiefer in diesen Raum zu holen.
Ja, absolut. Also für die Tiefe definitiv sehr, sehr gutes Signing. Allein auch deshalb, weil der Wide-Receiver-Room einfach sehr top-heavy ist momentan. Wir haben DJ Moore und die andere Person, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber wahrscheinlich gleich sprechen werden, Keenan Allen. Und danach wird es halt ziemlich dünn mit nur noch Tyler Scott. Mal gucken, wie er sich entwickelt jetzt in seinem zweiten Jahr. Aber das ist dann tatsächlich ein bisschen gefährlich. Ich meine, gut, Willis Jones, ja, aber den sind wir mal ehrlich. Aber wäre dann für den Rookie-Quarterback sehr, sehr dünne, wie gesagt. Und dann macht das schon Sinn, jemanden, der auch Erfahrung hat, der auch in dem Team Erfahrung hat, da noch mit zu sein.
Ich habe das Gefühl, mit dem Signing von Dante Pettis rückt aber ein Resign von Equanimeo St. Brown weiter in die Ferne, oder? Was ist da euer Gefühl?
Ja, bin ich bei dir.
Ist ja schade, weil er war immer ein wichtiger Blocking-Wide Receiver und natürlich, man kann nicht nur wegen der Fähigkeiten den Wide Receiver im Kader lassen und ihm fehlen einfach die Targets und die Catches auch, aber ja, wir würden ihn einfach gern nochmal in Chicago sehen, mal gucken, wie sich's entwickelt, aber mit dem Signing sieht's schon nicht ganz so rosig aus, würde ich mal sagen. Okay, dann gehen wir zu einem Thema, das Arne und ich schon breit besprochen haben, da wird uns dann natürlich noch deine Meinung interessieren, Marc. Star Wide Receiver Keenan Allen in Chicago. Wir haben unseren Viertrunder, den Nummer 110 Pick, an die Los Angeles Chargers geschickt. Er hat einen Einjahresvertrag noch mit 18,1 Millionen Salary plus 5 Millionen. Was ist das? Boni.
Genau.
Hat einen Cap-Hit von 23,1 Millionen. Marc, was sagst du? Keenan Allen in Chicago.
Ja, ich hatte die Einschätzung, dass ich das Signing gut finde, bis ich euch gehört habe und ihr wart nochmal deutlich höher als ich. Fand ich erstmal gut. Ich bin da so ein bisschen, also pass auf, fangen wir anders an. Wir müssen ja gar nicht über die Qualität von Keenan Allen sprechen. Keenan Allen hatte in 5 seiner letzten 7 Jahre mindestens 100 Receptions und mindestens 1000 Yards. War immer relativ bis sehr, sehr zuverlässig, ist einer der besten Route Runner in der Liga, ist gerade auch für einen Rookie-Quarterback unfassbar, glaube ich, angenehm zu bespielen. Feiere ich eigentlich sehr, vor allem da du dieses Wahnsinns-Tandem mit DJ Moore hast. Du hast halt das erste Mal wieder eine 1A und eine 1B und ich glaube, wir sind besser aufgestellt als zu den Zeiten mit Brandon Marshall und Elshon Jeffrey und da hatten wir schon ein richtig geiles Tandem. Ich bin aber ein wenig zurückhaltend, weil ich zu oft zu hyped war. Keenan Allen hat die letzten beiden Jahre angefangen, gesundheitlich zu strugglen. Deshalb nehme ich jetzt mal so ein bisschen Devil's Advocate hier ein. Und für mich, glaube ich, steht und fällt der Deal auch so ein bisschen mit der Art, wie man plant, den Vertrag weiter zu verlängern oder mittelfristig mit Keenan Allen umzugehen. Wenn das jetzt ein One-Year-Rental ist, halte ich das für ziemlich teuer, auch wenn es für einen Rookie super ist, weiß ich nicht, ob das der beste Move war. Aber ich glaube, wenn man da was Ordentliches ausarbeitet und jetzt noch ein bisschen Speed oder diesen klassischen Ex-Big-Body-Receiver, eins von beiden brauchst du definitiv, denn nach einem Jahr würde ich erstmal Tyler Scott noch nicht so viel vertrauen, dass er diese Rolle gerade auch als Nummer 3 einnehmen kann. Und mit über 30 Jahren, das ist ja mal so ein bisschen diese, gerade bei Receivern, diese Benchmark, dass man so ein bisschen Decline der Wide Receiver sieht. Ich glaube, dass die Art von Keenan Allens Spiel gut altert, weil er nicht maßgeblich über seine Athletik kommt, sondern über Spielverständnis und Route Running. Deshalb bin ich da sehr, sehr hyped. Ich glaube, für Fantasy Football wird das eine Katastrophe, sowohl das der Running Back Room als auch der Wide Receiver Room, weil alle Spieler höher gedraftet werden in Fantasy Drafts, als wahrscheinlich ja der Ertrag so ein bisschen mitbringt. Für einen Rookie Quarterback ist das Gold wert. Und deshalb gehe ich den Dick mit. Ich feiere das dahingehend, dass man jetzt wirklich, anders als bei Justin Fields, wo wir das auch schon letztes Jahr gesagt haben, aber ich weiß nicht, also du hast ja kein Risiko bei Keenan Allen wie bei Chase Claypool. Also deshalb, ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem um die Debatte, wer die 13 kriegt. Das wird, glaube ich, ein Thema, wie viel Geld Tyler Scott da irgendwie einheimsen kann, wenn er seine 13 abgeben will. Ich glaube, der braucht danach nicht hoffen, dass er einen fetten zweiten Vertrag kriegt. Ich glaube, dass alleine das schon ein Riesenthema wird. Aber Keenan Allen, natürlich allein der Name, alleine diese polarisierende Wirkung eines solchen Spieler, eines mehrfachen All-Pros in Chicago, ja, vielleicht das Beste, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, aber vielleicht das Beste Pass-Catching-Duo, wenn nicht sogar mit Kolkmet-Trio, was wir vielleicht in Chicago jemals gesehen haben.
Ja, ich meine, es streitet sich natürlich mit Alshon Jeffrey und Brandon Marshall und Bennett, dem einen Bennett-Bruder.
Du kannst es ja sogar noch erweitern. Damals hatten wir Matt Forte, jetzt haben wir ja Swift. Ja. Ist halt eigentlich ein cooler Vergleich, so diese Vierer-Kombination sich mal anzugucken.
Ja, ja, definitiv. Und klar, mit dem Vertrag hast du einen Punkt. Ich glaube, da muss irgendwas Sinnvolles her, was irgendwo auch das Alter mit einnimmt in den Vertrag, in das Geld auf die Zukunft. Für ein Jahr sind es die 23 Millionen Cap-Hit einfach nicht gerechtfertigt alleine. Ich denke aber, dass Ryan Poles hat er bisher einen Plan, zumindest hat er bisher immer gezeigt, für den Move, wenn er funktioniert, wenn er was zeigt, hat er entsprechend auch den Plan. Und ja, ansonsten, ich würde ihm erstmal positiv entgegensehen, ehrlicherweise, weil du, wie du sagst, das Spiel altert nicht so, also sein Spiel, Clemens Spiel altert nicht so schnell und er hat immer, klar, die letzten Saisons immer so ein paar Spiele gefehlt, aber trotzdem war es, du hast eine Saison einen Dip gehabt, dann die nächste Saison hast du wieder das typische über 1000 Yards, 150 Targets, dann wieder einen kleinen Dip, dann wieder 150 Targets und der Held, und da hat er es dann durchgehalten. Also ich hoffe, dass er wieder ein Jahr hat, in dem er auch die 17 Spiele durchhält.
Sehr schön. Dann haben wir noch einen Namen dazugeholt in der Offense. Ja, ich weiß nicht, also konnte es nicht ganz einordnen. Natürlich, klar, man hat den Goat Nathan Peterman gehen lassen. Dann hat man jetzt ein Replacement geholt, und zwar Quarterback Brett Ripien. Vertragsdetails habe ich noch keine gefunden, ist, glaube ich, noch nicht raus, stand überall to be announced. Ja, Brett Ripien, wahrscheinlich Nummer 3 Quarterback hinter Tyson Bagent oder vielleicht Nummer 2, vielleicht wird es ein Battle. Habt ihr eine Meinung zu Brett Ripien?
Ja. Tatsächlich. Ich feiere das, also im Vakuum natürlich nicht mehr als Keenan Allen und Co., aber für sich und die Umstände und die Idee dahinter bin ich ein riesengroßer Fan. Der erste Gedanke, den man hatte, man hat auch einen guten Backup, den man super günstig auf dem Roster hat, alles richtig, aber ich halte Brett Ripien tatsächlich für den perfekten Fit als Backup-Quarterback. Ich glaube, Brett Ripien bringt Erfahrung mit, Brett Ripien ist aber auch noch nicht Asbach-uralt. Er hat Vertrautheit mit dem System von Shane Waldron. Du hast gar kein Risiko bei diesem, je nachdem, man muss mal gucken, wie die Vertragsdetails aussehen. Ich habe jetzt auch noch nämlich auch noch keine Zahlen gefunden, aber vom Spielstil und vom Charakter, was man so hört, halte ich Brad Ripien für eine unfassbar gute Verpflichtung, vor allem wenn man sich anguckt im Vergleich zu den letzten Jahren, was man auf der Quarterback-Position gemacht hat. Das ist jetzt kein Quarterback, den du dir reinholst, wo die gleiche Problematik auftreten könnte wie seinerzeit, als man Nick Foles oder Andy Dalton reingeholt hat, dass diese Rufe oder die Stimmen aus Helles Hall erstmal in die Richtung gehen, ja, wir wollen den Rookie sitzen lassen. Das ist es nicht, aber es ist ein Spieler, der viel gesehen hat, der viel Erfahrung hat, der aber noch nicht so alt ist, dass er zu weit aus dieser jungen Generation raus ist. Deshalb, alles, was ich gelesen habe, jedes Team, alle Fans waren immer sehr, sehr begeistert von Brad Ripien. Deshalb tatsächlich ein underrated oder so ein sneaky, richtig gutes Signing. Ja, so viel Euphorie habt ihr beim Backup-Quarterback nicht erwartet, wa?
Tatsächlich nicht, nee. Aber ist ja schön, wenn man die Perspektive auch mit drin hat. Alles, was du sagst, ist richtig und du hast mir das ziemlich gut verkauft. Also ich habe mich, muss ich gestehen, mit Brad Ripien jetzt nicht so krass auseinandergesetzt, aber was du sagst, ist schlüssig. Und ja, wenn das dann den Mehrwert gibt für die Bears, ey, wieso nicht, ganz ehrlich. Und der Vertrag wird nicht die Welt sein. Also ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Okay, ich würde dann weiter auf der offensiven Seite bleiben, würde aber kurz die O-Line zusammenfassen, indem ich alle Spieler, alle Verträge kurz sage. Wir haben über Coleman Shelton und Ryan Bates schon ausführlich gesprochen. Wenn ihr zu den anderen zwei noch ein bisschen was habt, dann gerne. Ansonsten würde ich das, glaube ich, eher zusammenfassen. Für die O-Line haben wir 4 Moves getätigt. Einmal Matt Pryor mit einem Einjahresvertrag mit 1,175 Millionen. Dann Coleman Shelton, den Center, ehemaligen Starting Center von den Los Angeles Rams, für 1 Jahr 3 Millionen. Ryan Bates, O-Line, Schrägstrich Center, Schrägstrich Allzweckwaffe, haben wir von den Buffalo Bills traded, als ersten Move quasi, für unseren Fünftrunder. Und er hat noch einen 2-Jahres-Vertrag mit 8 Millionen. Und dann haben wir noch Jack Curran, auch O-Line. Und hier sind die Vertragsdetails noch nicht raus. Ja, Shelton Bates haben wir schon besprochen. Habt ihr was zu Matt Pryor oder Jake Curran?
Ja, Offense war offensichtlich, oder Offensive Line war offensichtlich eine Priorität für Ryan Poles in der in der Free Agency. Ich habe gesagt, ich habe da Nein, man hat schon gesehen, dass alle Positionen, gerade auch in der Tiefe, in der Free Agency adressiert werden wollten, sollten und mussten. Matt Pryor jetzt tatsächlich auch so ein Tackle, der maßgeblich für die Tiefe geholt wurde, hat auch jede Position, soweit ich weiß, in der Offensive Line schon gespielt, die meisten Snaps aber auf Tackle gemacht. Und diese ganze Thematik wird super interessant im Hinblick auf die Camps, weil da, wenn wir nachher drüber sprechen, ist, glaube ich, die Offensive Line bzw. die Tackle-Position da eine sehr, sehr interessante, auf die man gucken muss. Kein großes Risiko bei diesem ein Jahr 1,17 Vertragsdeal. Bei Cole Shelton, da bin ich mal sehr gespannt, genauso wie bei Ryan Bates, inwieweit am Ende dann doch Starting-Snaps bei rauskommen, weil man so ein bisschen gucken muss, was passiert im Draft. Ich glaube, dass da der Blick noch nicht ausgeschlossen ist. Und Jake Curran, ja, aus Seattle, das ist so ein bisschen dieser logische Fit, der oder die Bekanntheit von Shane Waldron, war Backup-Tackle in Seattle, kann Inside und Outside spielen und ist auch, steigt so ein bisschen in dieses Battle für den Swing-Tackle-Spot ein. Ich glaube, interessante Moves. Gerade weil wir die letzten Jahre gesehen haben, dass uns die Tiefe in der Offensive Line dann doch maßgeblich gefehlt hat. Wenn man in-Season für einen Dan Feeney traden muss, ne, dann hast du auf jeden Fall die Positionsgruppe nicht ausreichend tief besetzt. Deshalb gehe ich davon aus, Stand jetzt, ne, du hast einen Starter für sehr, sehr wenig Geld reingeholt, der zumindest Starting-Erfahrung hat. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand den Ryan Bates-Move ein bisschen underwhelming. Ich mag den Spieler, ich mag die Vielseitigkeit, ich mag auch die Qualität, aber ich mag es nicht, im Vorfeld für diesen Spieler ein Pickup zu geben. Man wollte ihn letztes Jahr schon holen, man zahlt ihm jetzt 2 Jahre, 8 Millionen, fully guaranteed. Ich glaube, dass du in der Free Agency vergleichbare Spieler bekommen hättest, ohne Kapital dafür abzugeben. Ich hoffe, man bekommt keine Lucas Patrick Vibes, weil das ist auch ein Spieler, den die Bears unbedingt haben wollten. Ja, wird sich zeigen. Ich finde es dann für ein Backup nicht günstig, wenn man den Vertrag plus das oder plus die Trade-Kompensation betrachtet, weiß ich noch nicht. Ich glaube, spielerisch werden wir froh sein, dass wir ihn haben, aber ich glaube, du hättest das auch besser lösen können.
Ja, du hast gerade angesprochen, unbedingt haben wollten und das ist, glaube ich, so das Ding. Ryan Poles wollte ihn ja schon, war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren von den Buffalo Bills, da wurde dann das Offersheet gematcht und ja, ich glaube, er wollte ihn jetzt einfach und es ist dann kein Move, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich will unbedingt einen Danielle Hunter und pay ihm, was weiß ich, einen Shitload of Money. Aber natürlich für einen Backup Offensive Lineman oder vielleicht Center, 2 Jahre, 8 Millionen fully guaranteed ist natürlich nicht wenig, aber wenn er so eingesetzt werden kann und seine Rolle so erfüllt, wie er es ja im Vorfeld, wie es so ein bisschen advertised wurde, ist das, glaube ich, auch ein gutes Signing. Natürlich, der 5-Runder tut weh, aber mal sehen.
Weiß ich nicht. Also mir tut der 5-Runder jetzt in ehrlicherweise nicht so weh, wenn ich das für einen Spieler abgebe, der schon Erfahrung mitbringt. Das Geld auf jeden Fall, da kann man darüber diskutieren. Bei dem Pick, weiß ich nicht. Also im besten Falle, ja, okay, dann wäre es so ein Diamond in the Rough in der 5. Runde gewesen. Ja, von mir aus als Center aber nicht. Da sieht es ja momentan eher etwas bleak aus in den späteren Runden. Und ansonsten ist es ein Backup oder nur Special-Teamer, sowas. Und wenn überhaupt. Und dann, ehrlicherweise, tut mir das dann der Pick an sich nicht so weh.
Ja, okay. Aber man muss sagen, Ryan Poles hat in den späteren Runden schon ein paar gute Picks gehabt, gerade so Terrell Smith oder auch Braxton Jones und nochmal jemand, den ich jetzt gerade aber nicht auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall, die beiden waren in den späteren Runden. Und ja, aber Arne, wie du sagst, ist natürlich auch nur ein 5-Runden-Pick in Anführungszeichen. Okay, habt ihr zur O-Line noch was? Ansonsten würde ich rübergehen in die Defense. Gut, hast du. Dann passt. Dann gehen wir weiter. Wir haben Safety einen sehr großen Need gehabt mit dem Abgang von Eddie Jackson. Der wurde ziemlich früh in der Free Agency auch bedient mit keinem Namen, den wir so wirklich auf dem Schirm hatten, weil auch nicht klar wurde, ob er wirklich Free Agent wird. Wir waren da eher so bei einem Xavier McKinney, der ja, ist ganz witzig, in dieser Free Agency Mock Draft Folge hatte ich McKinney mit 12 Millionen projected und dann ist der Safety-Markt ja komplett explodiert und was bekommt er jetzt? 16, 17 Millionen?
17,5 oder so garantiert, ja, so, ja, ja, im Average, ja, ja.
Ja, also Safety-Markt komplett explodiert. Dementsprechend, wir haben uns Starting Safety Kevin Byard von den Tennessee Titans geholt für 2 Jahre 15 Millionen. Wir haben es schon besprochen. Marc, was ist dein Take zu Kevin Byard?
Ja, also man hat jetzt in der Free Agency ja eine relativ tiefe Safety-Klasse gehabt. Man hat verfrüht vielleicht zugeschlagen, aber man hat halt wirklich ein klares Need nach dem Release von Eddie Jackson jetzt gedeckt. Ich halte Kevin Byard, ich mochte Kevin Byard immer schon, gerade so in der Zeit bei den Titans. Ich finde ihn sogar einen Tacken besser als Eddie Jackson in Coverage und vor allem gegen den Run. Hat auf jeden Fall auch eine deutlich niedrigere Missed-Tackle-Rate. Eberflus hat ihn ja auch mehrere Jahre zweimal im Jahr gesehen, ne? Wenn die in der Division gegen die Titans gespielt haben. Ich halte das Risk für sehr, sehr niedrig, denn der ist halt schon 30 und hat letztes Jahr in einer schwachen Eagles-Defense, die komplett zusammengebrochen ist, auch einfach nicht so gut gespielt wie bei den Titans. Aber so grundsätzlich vom Fit mag ich das. Ich mag die Qualität von Kevin Byard. Ich mag die Leadership von Kevin Byard. Man holt sich da in eine junge Secondary einen Spieler mit Erfahrung rein. Wenn ich das in der Retrospektive betrachte, hätte ich mir schon fast gewünscht, den Markt in der Free Agency so ein bisschen zu sondieren, weil viele erfahrene Safeties auf dem Markt waren. Aber ich glaube, für das Geld kriegst du super Value und ich bin mega happy mit Kevin Byard tatsächlich.
Ja, total. Also haben wir auch gesagt, Kevin Byard ist, glaube ich, ein sehr guter Move, vor allem was das Tackling auch angeht. Jetzt mal gucken, wie es sich entwickelt mit dem Hip-Drop, der gebannt wurde, heute rausgekommen, ist natürlich für Safeties schon eine harte Sache und mal gucken, wie sich das in der NFL entwickelt. Aber um zusammenzufassen, Kevin Byard, gutes Signing und wenn man auch so die Draftklasse anschaut, ist auch ein bisschen dünn auf Safety. Also ich glaube, nur mit dem Need eines Starting-Free Safeties in den Draft zu gehen, wäre sehr gefährlich geworden und ich glaube, das war eine ganz gute Sache, dass wir hier auf Kevin Byard gegangen sind. Wir haben nochmal einen Safety geholt, Jonathan Owens von den Green Bay Packers. 2-Jahres-Vertrag, 4,5 Millionen. Ich glaube, das Spektakuläre an dem Signing ist seine Frau, oder?
Ja, Simone Biles. Man sollte sie zumindest mal gegoogelt haben. Ja, spannend. Spannende Ehefrau. Ich will gar nicht so viel über die Packers hier reden. Deshalb, sie hat schon gesagt, sie ist happy, nach Chicago zu kommen. Deshalb begrüßen wir zumindest sie mit offenen Armen. Jonathan Owens hat nach seiner Fehlleitung im letzten Jahr für die Packers zu spielen dann den richtigen Weg eingeschlagen. Und ich bin sportlich gespannt, denn die Tiefe auf Safety haben wir auf jeden Fall gebraucht. Und auch hier, auch wenn ich den einen oder anderen Safety im Draft mag, finde ich es gut, dass man im Vorfeld hier was gemacht hat. Denn sich ausschließlich auf den Draft zu verlassen, ist immer ein bisschen schwierig und ein bisschen riskant. Und letztes Jahr hat er, glaube ich, 70% der Snaps in der Packers Defense gespielt, hat viel Special Teams gespielt, sowohl in der Box, in der Defense, als auch im Slot. Bei dem Preis hat man nicht wirklich ein Risiko. Der Mann ist vielseitig und man hat auf jeden Fall die Tiefe adressiert. Man bekommt einen guten Special Teams Player und an sich, wenn das nicht dieses Geschmäckle der Packers Uniform in der Vergangenheit wäre, glaube ich, ein wirklich gutes Signing. Und vor allem, weil wir ja letztes Jahr die Erfahrung gemacht haben, dass diese Packers-Spieler in Chicago einfach sportlich keine Leistung gebracht haben. Das muss man de facto einfach so sagen. Aber Owens, denke ich, Low-Risk-Move. Du hattest vorher Elijah Hicks als Depth-Piece. Wenn du jetzt vielleicht sogar noch ein Safety-Draft ist in Runde 4, dann bist du in der Secondary auf jeden Fall super gut aufgestellt.
Safety ist also somit adressiert. Vielleicht kommt noch was im Draft. Mark hat es gerade schon angesprochen. Aber mit unseren wenigen Picks, die werden bestimmt noch mehr in irgendeiner Form. Aber mal gucken, was sich da noch tut und ob Ryan Post noch mal auf Safety geht. Dann würde ich übergehen zu Linebacker. Haben wir auch schon besprochen in der letzten Folge. Und jetzt komme ich nicht mehr drum rum, um den Namen zu sagen.
Ja, bitte. Ich habe schon ganz darauf gewartet.
Okay, also wir haben gesagt, Linebacker Eamon Ogbonge-Miga.
Wow, das klingt noch Maschine.
Ja, ich habe es gerade 2 Minuten durchgelesen, als Marc seinen Monolog gehalten hat. Okay, 1 Jahr, 2,1 Millionen. Ja, Death Piece, wahrscheinlich auch eher Richtung Special Teams. Marc, hast du da eine Meinung dazu? Hast du dir was aufgeschrieben?
Jein. Was ich mir rausgesucht habe, ist, dass er die zweitmeisten Special Team Snaps letztes Jahr bei den Chargers hatte. Und in dem Kontext muss man wissen, dass in Chicago 2023 die Top 4 Spieler an Snaps im Special Team Linebacker waren. Das heißt, das Scheme geht weiter in die Richtung Linebacker priorisiert im Special Team spielen zu lassen. Deshalb brauchst du eine entsprechende Tiefe in der Positionsgruppe Linebacker. Ich kann zu dem Spieler tatsächlich nicht viel sagen. Der Spieler sagt mir sportlich relativ wenig. Hatte letztes Jahr 2 Fumble Recoveries, also tief auf Linebacker und Special Team. Ich glaube, mehr Special Team als irgendwo in Richtung Linebacker. Kein Risiko. Ganz einfach. 2,1 Millionen, macht den Kader voll. Guter Special Teamer. Ich glaube, viel mehr kann man sich da auch nicht aus der Nase ziehen aktuell.
Nee, zumal man ja auch auf Linebacker mit Jack Sanborn und Noah Sewell mit unserem Rookie oder jetzt dann Second-Year-Player ganz gut aufgestellt ist in der Tiefe. Aber natürlich, Ogbonge-Miga noch dazu, kann man auf jeden Fall machen. Gute Sache. Und dann kommen wir noch zu 2 Signings auf Defensive End. Nicht die Signings, die wir uns vielleicht erhofft hatten, was die Edge-Position angeht, aber auf jeden Fall Depth-Signings, vor allem so in Richtung, ja, so Rasheem Green Signing habe ich es letzte Woche genannt. Wir haben einmal Jake Martin geholt, Defensive End. Vertrag to be announced, also ist noch nicht raus, die Vertragsdatei.
Ich habe heute was gelesen, ich habe eben noch was rausgesucht.
Dann.
Und zwar 1 Jahr, 1,2 Millionen und kaum garantierte Summen, also wirklich minimal garantiert. Also 1 Jahr, 1,2 kann bis zu 2 Millionen mit Boni verdienen.
Okay, also in Richtung Wet Minimum und ja, reicht jetzt nicht, das Riesenloch im Cap-Space. Hatte auch 3 Sacks letztes Jahr. Wir haben es letzte Woche schon besprochen. Also glaube, gutes Tiefensigning. Und dann kommen wir noch zu Byron Coward, auch Defensive End. Und hier habe ich auch noch nichts zum Vertrag rausgefunden. Ich glaube, da ist auch noch nicht fix, oder? Okay, gibt Kopfschütteln in den Kameras. Ja, habt ihr was zu Byron Coward? Arne, Marc?
Er ist ein Body, ne?
Ja.
Also sieht nach Practice Squad so ein bisschen aus. Tiefe, sehr, sehr tiefe auf Defensive Tackle. Ist jetzt definitiv kein Replacement für Justin Jones. Riecht nach die Starter sind im Kader oder man draftet hoch noch einen Defensive Tackle. Aber ich finde halt, dass auf 3-Tech auf jeden Fall noch was passieren muss.
Ja, ja, exakt. Also aber ich glaube, da kommen wir eh gleich noch zu. Er war 2 Jahre bei den Patriots und 1 Jahr in Indy, bevor er jetzt zu uns kam. Hat aber nicht keine signifikante Spielzeit gehabt letztes Jahr und entsprechend Camp Body, Death Signing vielleicht in der Rotation, aber ich glaube das auch nur, wenn er wirklich irgendwo sich nochmal einen rausreißt.
Um das Ganze abzurunden, wir haben laut Over the Cap aktuell noch 22,7 Millionen im Cap Space. Dabei gibt es aber zu beachten, wir haben Brad Ripien, Jake Curran und Byron Coward noch nicht eingerechnet, also sind die Vertragsdetails noch nicht raus, sind noch nicht eingerechnet in die Summe. Ja, werden vermutlich alle so um das Wettminimum vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Und was noch wichtig ist, der Puffer für die Rookie-Klasse ist auch noch nicht einberechnet mit um die 14 Millionen. Also bleibt da dann nicht mehr so viel übrig. Vielleicht noch 6 Millionen, 7 Millionen.
Genau, aber das wäre dann, wenn ich kurz einhaken darf, doch exakt das, was wir mehr oder weniger prediktet haben. Also ich meine, logischerweise, weil du behältst halt nicht das ganze Geld, sondern nur etwas, um irgendwo In-Season-Moves vielleicht nochmal zu machen, sollte es möglich sein. Und oder kurz vorm Training Camp nochmal oder so, wenn es nötig sein sollte.
Ja, genau. Wir haben es auch in unserem Free Agency Mock gesagt, so plus minus 10 Millionen oder 5 bis 10 Millionen sind so im Bereich, wo noch alles in Ordnung ist. Wir sind gerade mit denen, ja, was wird noch da sein, 6, 7 Millionen. Ganz gut im Soll, kann noch ein bisschen was gemacht werden, aber ich glaube, so wie man jetzt steht, steht der Cap ganz gut. Ja, ich denke, wir haben in der Free Agency sehr viele unserer ursprünglichen Baustellen besetzt. Auf Center wurden 2 Veterans geholt, vielleicht auch für ein offenes Battle, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Auf Wide Receiver haben wir mit Keenan Allen eine klare 1B-Lösung neben DJ Moore geholt, einen sehr splashy Move zu Ende der Free Agency. Running Back haben wir DeAndre Swift geholt, Tight End 2 Gerald Everett und Safety Calvin Byard als Bowcheck-Ersatz. Was bleibt denn noch offen? Was sind denn noch die offenen Löcher? Welche sind für euch in der Prioritätenfolge am wichtigsten und wie würdet ihr es vielleicht auch handhaben?
Ja, ich glaube, Marc hat es eben schon gesagt, dass also für mich eines der wichtigsten Löcher ist noch Defensive Tackle oder 3-Tech. Klar, wir haben Dex da an der Stelle. Zach Pickens spielt irgendwo auch noch eine Rolle. Aber gefühlt fehlt da noch was. Und ich hatte auch für den Starplayer irgendwo schon mal argumentiert. Klar kann Dex sich da entwickeln, aber ich fände es vermessen, darauf zu hoffen, dass der Second-Year-Player direkt von Mitte nach oben durchstartet im zweiten Jahr.
Ja, vor allem auch, weil man einfach ja die letzten Jahre immer wieder gesagt hat, die wichtigste Position in der Defense von Matt Eberflus ist der 3-Tech. Und das wäre auch der Move für mich gewesen, da du ja, also den Move hast du jetzt auf Wide Receiver gemacht, aber den Move hätte ich quasi auf Defensive Tackle erwartet, weil nachdem man damals versucht hat, Larry Ogunjobi zu signen, der ja da durch die Medicals gefallen ist und man dann Justin Jones geholt hat, ist diese Thematik so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Seitdem redet man kaum noch oder deutlich weniger über diesen 3-Tech, der ja für diese Four-Man-Front unfassbar wichtig ist, um einfach so ein bisschen Havoc im Backfield zu kreieren. Und deshalb bin ich da auch fest von überzeugt und es ärgert mich so ein bisschen, dass ich jetzt fast schon befürchte, dass man das früh im Draft adressiert, denn der Draft ist, was Tackle angeht und was Wide Receiver angeht, so unfassbar stark, wie ich das seit Jahren nicht gesehen habe oder vielleicht sogar noch nie gesehen habe. Das sind für mich auch vielleicht die beiden stärksten Positionsgruppen, die ich gerne beide adressieren würde, fast schon. Kann man darüber diskutieren, ob man Tackle diskutieren will. Edge ist okay, wenn man das früh draftet. Genauso wie Center mag ich ganz gerne, besonders eine Personalie. Aber das hat mich extrem gewundert. Und was mich an der Herangehensweise extrem oder vielleicht sogar noch mehr verwundert hat als das Fehlen eines weiteren Defensive Tackle, ist, dass man quasi Edge gar nicht adressiert hat. Ja, man hat Jake Martin aus Houston geholt, aber Matze, du hast es schon gesagt, das ist so ein bisschen der Rashin Green-Ersatz in die Richtung. Da fehlt mir richtig was und all dieses ganze Vorgehen, ne? Du signst keinen relevanten Spieler auf Defensive Tackle. Du signst keinen relevanten Spieler auf Edge. Ich meine, es sind ja noch diese paar Altbekannten sind ja da, wie so ein Clowny oder so, die immer spät im Jahr dann ihre Verträge unterzeichnen. Deshalb will ich das noch gar nicht ausschließen. Trotzdem erhoffe ich mir fast schon gerade für Edge, dass man das früh im Draft adressiert bzw. adressieren muss. Ich möchte ungerne mit dem Marcus Walker als zweiten Edge in die Saison gehen. Und da haben wir auf jeden Fall noch ein riesengroßes Loch, in meinen Augen auf Edge. Und auf Defensive Tackle fühle ich mich nicht wohl mit Dexter und Pickens quasi als die beiden Three-Tags in die Saison zu gehen.
Ja, für mich gibt es auf Edge so zwei Optionen. Option 1 ist, entweder man draftet an 9 direkt einen Edge oder eben mit Downtrade in der Mid-First-Round einen Edge-Rusher und stellt Montez Sweat eben einen Promising Rookie an die Seite. Oder die zweite Option ist, was man noch gar nicht so in dem Kontext besprochen hat, was ist denn mit Yannick Ngakoue? Also, wie ja, würdet ihr
raus,
da...
Wie würdet ihr da... komplett raus. Yannick Ngakoue, also ich glaube, mit dem, was er letztes Jahr gespielt hat und mit dem Effort, den er gezeigt hat und der Verletzung, die er sich hinten raus zugezogen hat, würde ich Yannick Ngakoue nicht mehr als einen One-Year-Deal mit 5-6 Millionen vielleicht im Jahr geben. Ich wage zu bezweifeln, dass er das unterschreibt. Und mir hat er zu sehr gezeigt, dass er in meinen Augen zu sehr mittlerweile ein Spezialist ist. Rein Pass-Rushing-Spezialist, den Defensiven verteidigen können, der selbst als Nummer 2 nicht das aufgelegt hat, was man erwartet hat nach der Hinzunahme von Montez Sweat und der mir in der Run-Defense einfach zu wenig mitbringt, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, das Thema ist beendet. Da würde ich fast schon eher auf Spieler wie Jadeveon Clowney oder sonst was gehen. Oder vielleicht, wenn du zurücktradest und einen späten First und einen Second-Round-Pick bekämst, in der zweiten Runde vielleicht nochmal adressieren, um dir da Talent reinzuholen und den Weg irgendwie so anzugehen.
Ja, also von meiner Seite aus bleibt da auch nicht, für mich nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich glaube, meine präferierte Route wäre, je nachdem, was im Draft an 9 noch da ist, weil mit 1 ist es eigentlich ziemlich klar, was wir tun, zu sagen, mit einem Team, das hoch will, vielleicht für JJ McCarthy oder sowas, einen von den Quarterbacks, der gefallen ist, weil es fällt immer einer, von dem man es nicht gedacht hätte. Und dann da einen jungen, promising Edge-Player zu draften und dann halt spät im Jahr nochmal jemanden, den man mit hinstellen kann, der Erfahrung hat. Ob das jetzt Yannick Ngakoue ist für wirklich Billiggeld, weil viel mehr hat er einfach auch nicht mehr verdient an der Stelle. Als Spieler, ja, nur das dazu. Und oder jemand anderes, das ist mir im Endeffekt dann egal. Aber du kannst halt natürlich nicht das einfach so lassen, wie es jetzt momentan ist. Das muss ich nur zu sagen.
Ja, das ist der springende Punkt, weswegen ich Yannick Ngakoue noch mal ein bisschen ins Spiel gebracht habe. Also, Marc, du hast vollkommen recht. Diese Season war sehr underwhelming und dann auch mit der Injury und mit, ich glaube, 29 ist er jetzt, ist noch kein Alter, wo man diskutieren muss, okay, man darf ihm keinen Vertrag mehr geben, aber es war natürlich schon sehr underwhelming. Aber ich glaube, dass er gemeinsam mit Montez Sweat und einem Rookie dann vielleicht noch dazu oder ziemlich sicher noch dazu, ja, wäre die Position ganz gut abgedeckt, aber ich würde ihm auch nicht mehr als 8,5 Millionen im Jahr zahlen. Also alles irgendwie in Richtung 10 wäre schon ein krasser Overpay und sehe ich auch nicht für einen Ngakoue.
Ja, ich habe sonst noch Löcher, die für mich weiterhin bleiben. Ich habe natürlich neben Edge 2 und dem Defensive Tackle, glaube ich, noch eine Situation oder eine Personalie, die man auf jeden Fall noch irgendwie adressieren muss. Und das ist für mich der Wide Receiver 3. Wir haben eher eigentlich damit gerechnet, dass man den Wide Receiver 3 vielleicht in der Free Agency adressiert, um den Wide Receiver 2 dann über den Draft in den Roster zu holen. Für mich hast du natürlich Scott, Vilas und Dante Pettis. Das sind für mich aber im Idealfall Wide Receiver 4 Personalien. Heißt, ich hoffe mir auf jeden Fall noch eine Edition und die maßgeblich über diesen tief talentierten oder diese tief talentierte Gruppe im Draft, dass man da auf jeden Fall noch was macht, weil auch wenn du diese 1 und 2 extrem guten Varianten jetzt im Kader hast, erhoffe ich mir irgendwie noch was Junges mit Potenzial, vielleicht sogar mit ein bisschen Größe und Physis als Edition zu dem Raum, den wir aktuell haben, Weil dann hast du immer noch Scott und Willis, die so ein bisschen kleiner sind und Speed mitbringen. Und dann so ein, vielleicht so ein Contested Catch Guy, einen physischen, schnellen Spieler, der der Contested Catches gewinnt, der am Ball, der den Ball adressiert und attackiert und da gewinnt. Das fände ich noch eine sehr, sehr interessante Edition, aber da ist auf jeden Fall was, wo in meinen Augen, das hätte aber auch, wenn man im Draft adressiert, andersrum in der Free Agency dann passieren müssen, aber ein Wide Receiver, der startet, den brauche ich auf jeden Fall noch und da sehe ich auch noch ein Riesenloch in Chicago.
Ja, da ist mein Draft-Crush definitiv Brian Thomas Jr., den fände ich sehr sexy. Du hast gerade Größe angesprochen, ist glaube 1,94 groß und so ein Receiver fehlt uns immer noch. Natürlich, man hat Keenan Allen, man hat DJ Moore, aber so ein Riese, sowas wie Chase Claypool, nur mit besserer Production, wäre natürlich sehr sexy in Chicago. An der Stelle vielleicht auch mal Shoutout an die kleineren Podcasts. Downset Talk hat da eine ganz coole Folge rausgebracht. zweieinhalb Stunden, es geht nur um die Wide Receiver. Hört euch gern an. Ich denke, Wide Receiver, wie es Marc gesagt hat, ist noch auf jeden Fall ein Need bei uns und könnt ihr euch schon mal ein paar Infos dazu holen und vielleicht so eure Draft-Crushs herausstellen.
Ich habe noch gar nicht reingehört in die Folge. Ich höre mir die normalerweise immer an, aber ich bin aktuell nur im Brass. Aber wen ich halt noch ziemlich nice finde, gerade so im Kontext Downtrade von 9, also klar, wenn du an 9 pickst, um so ein bisschen Draft-Talk hier zu machen, wenn du an 9 pickst und ja, die im Konsens gesehenen Wide Receiver 2 oder 3 sind noch da, ne, dann musst du darauf gehen. Ich glaube, da die Frage stellt sich quasi gar nicht mit Romo Dunze oder Malik Nabers. Gerade für Chicago, den vierten Romo Dunze finde ich halt unfassbar perfekt. Feiere ich eh, wäre auch mein Wide Receiver 2, hatte ich ja mal vor ein paar Wochen getweetet. Wen ich halt noch super spannend finde, gerade in dieser Rolle, ein großer Spieler, guter Route Runner, 4-4er Speed, ist A.D. Mitchell. Finde ich sehr gut, gerade im Kontext, du tradest vielleicht von 9 zurück, um dann eventuell in der zweiten Runde noch einen Edge-Rusher zu picken und dann in der Range, ich sag mal, zwischen 13 und 23 irgendwo, ist für mich A.D. Mitchell auf jeden Fall ein super interessantes Prospect. Wer ihn noch nicht gesehen hat, aus Texas, hat mit Xavier Worthy an einer Seite gespielt, hatte jetzt nicht die High-End-Production am College, was mich so ein bisschen wundert, denn ich mag sein Profil super gerne, ist groß, athletisch, hat Speed, ist ein sehr, 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 sehr ausgeprägter oder guter Route-Runner, hat gute Hände, mag ich sehr gerne, ist im Konsens teilweise für mich ein bisschen zu niedrig noch und das wäre auf jeden Fall eine Personalie, mit der ich super gut leben bin. So einen als Wide Receiver 3 hast, ja, ciao, ey. Also, absolute Vollmaschine, feiere ich, wäre für mich ein Riesending, wenn man da gerade mit Jugend, weil du nicht weißt, was mit Keenan Allen in den nächsten Jahren ist, da günstig auf jeden Fall adressieren kannst.
Ja, Wide Receiver 3 ist auch ein Loch, was ich definitiv noch ausgemacht habe. Das fehlt irgendwo noch. Also so ein richtiger Boundary Receiver, der fehlt da. Tyler Scott ist klein, Keenan Allen spielt hauptsächlich in der Slot und da wird er sicherlich auch spielen bleiben, wenn er dem Rookie Quarterback entsprechend helfen soll. Also stimme ich da voll mit euch überein. Also entweder an 9, wenn denn da noch da ist, Odunze mit seiner Größe, Physis und Catchpoint, alles, der eigentlich dann auch alles mitbringt an der Stelle, oder zurück und einen von beiden, Adonai Mitchell, Brian Thomas, oder selbst später gibt es noch, du hast es erwähnt, Marc, die Klasse ist so tief, gibt es noch entsprechend talentierte Wide Receiver, die auch Größe und Physis mitbringen.
Als Name mal, um zu erwähnen, zum Beispiel Xavier Legette, den ich ja, richtig gerne mag, wird immer so ein bisschen mit einem ein bisschen kleinere Variante von DK Metcalf verglichen, auch gerne. Mag ich sehr gerne. Hat auch seine Flaws, sonst wird er nicht in Runde 2 fallen. Aber exakt. Mag ich sehr, sehr gerne. Auch gerade die Aggressivität und die Physis wäre, glaube ich, auch eine sehr, sehr interessante Edition in Runde 2.
Und das wäre ja eigentlich im Prinzip das Schöne an unserem Wide Receiver 3, wenn es ein Rookie wird. Er ist nicht gezwungen, ein Wide Receiver 1 zu sein. Er ist nicht gezwungen, Wide Receiver 2 zu sein. Er kann herausstechen von sich aus, aber er hat halt nicht den Druck. Er wird gedraftet und muss an Tag 1 da sein. Und entsprechend wäre dann auch ein späterer Wide Receiver für mich fein, wenn da noch einer zu uns fällt. Frage ist, wenn an 9 einer da ist, muss man die nicht fast nehmen? Malik Nabers oder Odunze? Wahrscheinlich.
Safe.
Wahrscheinlich schon.
Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Das sind die einzigen beiden Spieler, an denen du Ja, also wenn man das realistische Szenario betrachtet, gibt es für mich drei Spieler, die im Best Case einen neuen fallen können, an den du nicht vorbei kannst. Das ist Malik Nabers, das ist Romo Dunze und das ist in meinen Augen aber auch Joe Alt als Left Tackle.
Ja.
Ich glaube, dass du an allen anderen Spielern, die, also über einen Marvin Harrison Jr. brauchen wir nicht diskutieren, der wird nicht an neuen fallen. Alles andere kann man für mich diskutieren, aber wir werden das im Thema oder in den Draft-Folgen ja nochmal ein bisschen evaluieren. Deshalb,
ja, exakt.
Ja.
Sehr gut. Dann glaube ich, haben wir so die glaring needs oder remaining holes abgedeckt. Ich würde dann zum nächsten Thema überleiten. Und zwar haben wir uns gedacht, komm, lass so ein bisschen auf Way Too Early Training Camp Battle schauen und vor allem mit Fokus auf die Neuzugänge. Ich glaube, jeder hat so ein paar rausgesucht. Es darf gern einer von euch mal mit einem Training Camp Battle, das er für spannend erhält, anfangen.
Das würde ich gerne machen, da ich mich nämlich gleich verabschieden muss von euch. Ich glaube, das spannendste Training Camp Battle von den Spielern, die momentan auf unserem Roster sind, für mich und vielleicht auch eines der wichtigsten, ist das Center Battle im Prinzip, weil du hast einen Fifth Round Pick für Ryan Bates ausgegeben, das heißt, du siehst irgendwo eine Rolle für ihn. Egal wo, sagen wir es mal, ja. Und er sollte eigentlich ja als Center geholt werden, bevor man auf Lucas Patrick umgeschwenkt ist. So. Dann hast du jetzt einen hauptsächlich, der nur Center gespielt hat. Und da ist jetzt die Frage, was ist der Plan da an der Stelle? Und für mich wäre es wichtig, für unseren Rookie Quarterback, wer auch immer das im Endeffekt wird, einen Center zu haben, der verlässlich ist, im Snap, aber auch im Blocking. Und das hat uns bisher gefehlt, weil keiner wirklich alles gut hinbekommen hat. Und wäre mir das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, für mich eins der Battle, wo ich ein Augenmerk drauf legen würde für die nächste Saison.
Ja, definitiv. Vor allem auch, weil ja, der Center-Raum ist ja keine eigene Positionsgruppe in dem Sinne. Aber der komplett neu ist, ne? Wir haben komplett neues Personal, wir nehmen keine Altlasten mit. Du hast gesagt, Bates geholt, wollte ihn schon länger haben, ist so diese Allzweckwaffe. Man holt aber auch einen erfahrenen Starting-Center rein, der in den letzten zwei Jahren Starter in LA war mit Shelton. Für mich gibt es im Draft nur ein Szenario, wo nicht einer von den beiden startet und das ist, man tradet zurück man draftet JPJ. Jackson Powers Johnson, der für mich mit Abstand der beste Center im Draft ist und der auch deutlich über den beiden sich im Kader befindenden Centern qualitativ zu sehen ist. Aber du hast vollkommen recht, interessantes Battle in meinen Augen tatsächlich, weil man Shelton mit Starting-Erfahrung aus den letzten zwei Jahren geholt hat, auch an die Anzahl der Snaps bestätigt das so ein bisschen. Glaube ich, dass es super interessant wird. Es würde mich aber überraschen, wenn Shelton nicht den Starting-Spot sichern würde. So meine Prognose, aber auf jeden Fall interessant, weil wir auch nur neue Gesichter sehen.
Ja, das Spannende daran ist ja, beide sind identisch groß und wiegen auch identisch viel. Also beide sind 6 Fuß 4, Shelton wiegt 2,99, Bates 302 Pounds. Ich hoffe aus Kader-Tiefen-Perspektive, dass sich Shelton durchsetzt, einfach da wir mit Bates dann ein wichtiges Death-Piece in der O-Line haben. Bates' primäre Position war bisher Right Guard, hat aber in seiner NFL-Career schon jede Position in der O-Line gespielt. Dementsprechend wäre er ein wichtiges Piece für die Kader-Tiefe und ja, auch flexibel einsetzbar, was jetzt bei Shelton nicht der Fall ist. Er hatte mal ein paar Snaps auf Guard, aber ist Starting Center und ist auch Center seine primäre Position. Genau, also wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Battle. Marc,
bin ich bei dir. Ich würde sagen, lass mal direkt in der O-Line bleiben, denn ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant wie die Starting-Center-Situation, aber ich glaube, dass auf Swing-Tackle das sehr, sehr interessant wird, denn du hast Larry Boren, du hast Matt Pryor gesigned, du hast Jake Kerm gesigned und da geht es so ein bisschen auch ich nenne es mal, um es so ein bisschen martialisch auszudrücken, um die Existenz von Larry Borum. Denn ja, hat sich jetzt nicht so etablieren können. Sonst hätte man, glaube ich, nicht noch zwei Tackle reingeholt. Wir haben natürlich auch gesehen, dass Verletzungen immer ein Riesenthema sind, aber mit Larry Borum, Matt Pryor und Jake Kerm ist es so, dass wir da als Swing Tackle eventuell eine Situation suchen. Und darüber hinaus ist für mich auch Braxton Jones nicht set and forget. Denn wenn an 9 beispielsweise der eben genannte Joe Alton auch am Start ist, so, dann hat sich diese ganze Diskussion eh erledigt. Dann wird Braxton Jones Swing Tackle und Joe Alt ist Franchise Left Tackle in meinen Augen. Und ich glaube, dass sowohl im Training Camp als auch im Draft, da kann noch einiges an Feuer reinkommen.
Ja, das glaube ich auch. Ich denke, außer Daniel Wright und Tevin Jenkins ist da alles offen in der O-Line. Also da wird wilde Battles geben und wird sehr spannend, den ganzen Prozess mitzugehen und mitzudokumentieren. Ich bin da auch bei dir, Marc. Ich sehe auch Joe Alder als jemand, den man an 9 picken muss, wenn er noch da ist. Ich glaube, Arne ist da ein bisschen anderer Meinung. Der ist eher höher auf Braxton Jones, hat er letzte Woche gesagt, und sieht ihn als Starting Player. Dementsprechend mal gucken, was passiert. Aber O-Line wird auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, weil mein ganzes Ding so an dieser O-Line-Situation ist auch einfach, du hast im Prinzip, also ich würde am liebsten beispielsweise die Lions so als, oder die Eagles als Paradebeispiel nehmen, denn du siehst, wie viel eine extrem gute O-Line dir die Edge geben kann, gerade in den Trenches. Ich finde es auch wichtiger, keine Schwäche zu haben, als die eine Stärke, so im Vakuum. Aber du hast Stand jetzt keinen einzigen zuverlässigen Elite-O-Liner. Jenkins kann Elite-Qualität abrufen, aber der hat noch keine Saison durchgespielt, ne? Jetzt letztes Jahr war okay, aber so, es ist mir zu wenig, als mich auf ihn als Cornerstone zu verlassen. Mit Daniel Wright hoffe ich natürlich, dass die Entwicklung passiert, aber ich will mich nicht auf den Sophomore verlassen, dass er ein All-Pro wird, weil das haben wir, um ehrlich zu sein, auch noch nicht gesehen. Und daneben ist das sehr, sehr viel Mittelmaß. Und ich hätte halt gerne, und deshalb ist das für mich ein Argument für die Personalie Joe Alt beispielsweise, Olu Fashanu für mich auch enormes Talent, da würde ich eigentlich gerne noch einen Spieler sehen, der richtig, richtig, richtig Qualität hat. Aber ja, die ganze Situation in die O-Line bleibt halt definitiv noch spannend zu beobachten. Aber das war so mein Gedanke, weißt du, dass da eventuell noch der eine Move vielleicht fehlt, um diese Offensive Line, ja, über den Berg, über das Mittelmaß zu schubsen.
Ja, und das wird auch voll der Philosophie von Ryan Poles diese Offseason reinspielen, dass man sagt, okay, man unterstützt seinen Rookie-Quarterback so sehr, wie es geht. Also ich glaube, man hat da aus der Justin Fields-Thematik gelernt und man stellt ihm alles Mögliche zur Verfügung, und da wäre Joe Alt natürlich die Adresse. Genau.
Ja. Ich finde, du brauchst noch einen Starting Offensive Lineman in meiner Welt, wie ich das Team aufgebaut sehen will. Entweder du gehst früh da mit dem Tackle, und ich meine auch hinter Joe Alt und Olu Fashanu hast du mit Jesse Latham oder Mims oder Troy Fatanu oder so, da sind einige richtig gute Spieler dabei. Du hast natürlich auch später JPJ, über den wir gesprochen haben, als Center, den ich abfeier wie sonst was, ist einer meiner absoluten Crushes. Ich würde da definitiv gerne noch was sehen, ja.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ein weiteres Battle, das meiner Meinung nach sehr spannend wird, ist der Kampf um den Number 2 Running Back Spot. Khalil Herbert versus Roschon Johnson. Ich finde, mit der Addition von DeAndre Swift entsteht da eine sehr spannende Dynamik. Ich glaube, es wird generell ziemlich spannend zu sehen, inwiefern sich die Snaps zwischen Herbert und Roschon Johnson mit der Ergänzung eben von Swift aufteilen. Auch wenn Roschon Johnsons Rookie-Season basierend auf so den Erwartungen eher underwhelming war, also er galt ja im College als klare 1B-Lösung hinter Bijan Robinson bei den Longhorns, sage ich mal, und laut vieler Scouts wäre der Clear-Cut Number One Running Back bei vielen anderen College-Teams gewesen. Ich glaube da an den Jungen und glaube da immer noch, dass er in der kommenden Saison wirklich was zeigen könnte. Und vor allem in Ergänzung zum Skillset von Swift, der ja explosive ist, sehr dynamisch, ein riesen Backfield-Target-Threat und dadurch eine riesen Unterstützung für den Rookie-Quarterback, könnte Roschons Skillset als Heavy-Runner, guter Blocker, dass er das gesagt wurde, dass er ist, aus dem College kommend, es aber in der NFL noch nicht zur Gänze gezeigt hat, meiner Meinung nach. Er hat Ansätze gezeigt, aber oft wurde er auch komplett gemeldet als Blocker. Und eben jemand für die harten Yards, könnte das eine ganz gute Symbiose ergeben. Ich bin da wirklich gespannt, wie das Running Back Committee sich zusammenfügt und wie da die Snaps letztendlich verteilt werden. Bin ich da ein bisschen zu positiv bei Roschon oder wie siehst du da das Thema Roschon und Herbert?
Ja, vom Skillset hast du wahrscheinlich recht, ne, dass du da neben Swift als, ja, sehr, sehr, also ein Spieler, der sehr, sehr elusive ist, der sowohl between the tackles als auch outside zone und im Passing Game effektiv sein kann, mit Roschon eine Ergänzung, die gerade auch in der Pass Pro und für die harten, toughen, kurzen Yards eventuell seine Rolle beziehen kann. Und Swift kann schon irgendwie die Swift Signing kann für Khalil Herbert ein riesen Dip sein. Deshalb, ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich glaube, der ganze Running Back Room wird eine harte Competition. Denn selbst wenn Swift jetzt viel Geld kriegt, so die Verletzungshistorie von Swift kennen wir. Herbert hat gezeigt, dass der ein Top 5 bis Top 10 Back, wenn er ja gerade so After Contact und so, ne, das sind so Dinger, er ist super elusive, deshalb ich feiere Herbert immer noch. Ich glaube aber, dass das mittelfristig ein Riesending mit Roschon sein kann. Andererseits hat man in Seattle gesehen, dass Shane Waldron mit zwei Backs, mit Kenneth Walker und Zach Charbonnet gearbeitet hat, die jetzt auch nicht so krass verschieden sind. Klar bringen die auch unterschiedliche Qualitäten mit, aber ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied wie zwischen Swift und Roschon jetzt auf den ersten Blick. Deshalb bin ich da sehr gespannt, ob da auch mit Swift und Herbert so ein bisschen mehr im Duo gearbeitet wird als erwartet. Aber ich glaube, da kommt es viel aufs Camp an. Ich glaube, das sind Backs, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das wie letztes Jahr läuft, dass man den Spielern zu viele Snaps wegnimmt, dass die gar nicht erst ins Rollen kommen. Und das ist die Gefahr bei so einem guten Backfield. Ich glaube, das wird ein hartes Battle. Und ich glaube, da kann man nicht vorhersehen, was passiert. Also das finde ich auf jeden Fall ziemlich wild und bleibt übel spannend zu beobachten.
Genau wegen der Argumentation bin ich eher so, dass ich sage, okay, man braucht ein stabiles Duo. Meiner Meinung nach wie Swift und Johnson, wenn sich Johnson noch mal weiterentwickelt, eben weil dieser dritte Running Back im Room einfach die Snaps wegnimmt. Und wir kennen es, Running Backs kommen über die Snaps, die kommen einfach darüber, dass man ja die Production bekommt, dass man die Snaps bekommt, dass man die Runs bekommt. Und dadurch blühen ja die viele Running Backs erst auf. Und ich bin tatsächlich so drastisch und sage, dass ich einen Trade von Khalil Herbert gar nicht ausschließe. Also er hat...
Ja, ich weiß, das weißt du, was das Problem ist? Diese Option, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, aber es macht halt gar keinen Sinn, weil Khalil Herbert wurde in der 5. Runde gedraftet. Khalil Herbert geht in sein letztes Vertragsjahr. Was glaubst du, was du für so ein, also er kostet dich auch kein Geld, ne? Da kannst du, wenn du eine 7. Runden-Kompensation kriegst, finde ich, würde ich schon sagen, mach es nicht, weil dann hast du zumindest Tiefe im Running Back Room mit enormer Qualität. Du hast recht, der Gedanke wurde hier und da auch schon mal geäußert, aber ich glaube, du kriegst halt nichts für einen Running Back, der nie gezeigt hat, dass er eine Nummer 1 sein kann. Und du hast halt gar keinen Ertrag, wenn du ihn abgibst. Deshalb wird es mich überraschen. Aber die Option ist wahrscheinlich trotzdem oder steht wahrscheinlich trotzdem im Raum.
Ja, es ist interessant, du sagst es schon. Also es kommt natürlich auf die Compensation an. Natürlich bei einem 7. Runden-Pick kann man einfach das Jahr noch mitnehmen von Khalil Herbert. Ich denke, also verlängern wird man ihn ja nicht, einen Running Back zu verlängern. Wenn er nicht der Outstanding Running Back ist, ist eine sehr rar gewordene Taktik in der NFL. Ein Team, was ich da als möglichen Interessenten sehen könnte, wären die Cowboys. Die Cowboys, der Running Back Room von den Cowboys aktuell, Rico Dowdle, Deuce Vaughn und Malik Davis. Also wenn
ja, das gar nichts.
Ja, da würden den Herbert natürlich schon gut tun. Und je nachdem, was da die Compensation sein könnte, ist das vielleicht eine Alternative, wo vielleicht noch mal ein bisschen Fahrt aufnimmt in der Zukunft.
Ja, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, ich habe noch zwei Battles, die interessant werden können. Aber das eine Battle ist, ja, ich weiß gar nicht, alles andere als polarisierend, und zwar so um den Wide Receiver Spot 4 mit Tyler Scott, Willis Jones und Dante Pettis, Stand jetzt. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass auf Wide Receiver 3 noch was passiert. Alles andere würde mich ärgern und wundern. da hoffe ich sehr, dass Tyler Scott den nächsten Schritt macht. Willis Jones glaube ich nicht mehr dran. Dante Pettis mag ich, ist so ein My Guy, aber qualitativ so eine reliable, solide Nummer 4, 5 und Special Teamer. Aber das wäre noch so ein Spot, der vielleicht für Fans, die super deep drin sind, interessant zu beobachten ist, weil es natürlich deutlich interessantere Storylines gibt. Aber für die, die nicht genug kriegen und ihre Zeit nonstop mit Training Camp Battles füllen, glaube ich, ist das so ein Spot, auf den man gut und gerne achten kann.
Ja, und man muss ja auch sagen, es war nicht alles schlecht an Tyler Scott's Season. Also klar, er hatte leider ein paar sehr unglückliche Drops und sah auch in einigen Situationen wirklich, wirklich unglücklich und undankbar aus. Er ist, beziehungsweise war aber immer noch ein Rookie. Sowas passiert. Auch wenn es entscheidende Situationen waren und wir ja das in den Momenten dann, auch ich natürlich, muss ich mich da ganz vorne hinnehmen, das in dem Moment sehr emotional eingeordnet haben, aber jetzt rückblickend betrachtet, es ist ein Rookie und er hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich glaube eben auch, dass ein Tyler Scott mit einem, also von einem Keenan Allen und einem DJ Moore profitieren kann, viel von denen lernen kann. Die Frage ist natürlich, wie viele Targets bekommt dann Wide Receiver 4 bei uns noch, wenn die beiden vorne sind und wir dann noch einen Wide Receiver 3 von dem Kaliber Odunze oder First Round Great Wide Receiver haben. Aber ich glaube auch, dass Tyler Scott noch sich noch gut entwickeln kann.
Aber das finde ich witzig, weil da haben wir tatsächlich eine komplett andere, unterschiedliche Entwicklung. Ich war zunächst weniger skeptisch und emotional, weil die Leistung nicht stimmte. Ich habe erst so gedacht, ja komm, ist ein Rookie und mal reingucken. Und dann habe ich danach, so nach der Saison, auch im Rahmen der Free Agency, mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann war ich noch mehr oder noch enttäuschter als direkt nach der Saison. Weil ich habe andere Rookies gesehen, die deutlich mehr geliefert haben, in ähnlichen Umständen, und deshalb, mich haben noch nicht mal so im Groben die Drops und das nicht nuancierte Route Running so gestört, sondern dass er einfach nicht geschafft hat, irgendwas auf den Platz zu bringen. Ich habe nämlich wirklich gar nichts gesehen von Tyler Scott, das muss ich leider Gottes so sagen, selbst als Wide Receiver 3, und er hatte ja zwischenzeitlich sogar die Möglichkeit, bei der Qualität in dem Wide Receiver Room sich eigentlich Nummer 2 Spot mit ein bisschen Qualität zu angeln. So bessere Spots kriegst du kaum als Rookie. Klar, du kannst Pass-heavier sein, aber du hast einen DJ Moore und Cole Kmet, die Targets weg, oder die so ein bisschen die Defense von ihr wegziehen, und er hat die Chancen, die er bekommen hat, nicht genutzt und hat sich viel zu wenig erarbeitet. Deshalb war für mich, vielleicht war ich auch am Anfang viel zu hoch auf Tyler Scott, vielleicht habe ich viel zu viel erwartet, aber ja, ich bin wie du noch nicht off. Ich glaube, da kann noch was kommen. Ich glaube, da kommt auch noch was, weil ich sein Profil sehr gerne mag. Aber die erste Saison hat mich persönlich bei Tyler Scott jetzt in der Retrospektive auf jeden Fall enttäuscht.
Ja,
bin ich voll bei dir. Ja, hast du noch ein Battle? Weil ich habe noch eins, das aber nichts mit Neuzugängen zu tun hat.
Relativ schnell wahrscheinlich. Nee, tatsächlich. Also kannst du gern.
Ja, feuern. Ich bin sehr gespannt, und vielleicht bin ich da höher als der Konsens, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf das Battle für den Cornerback 2. Man hat es in der letzten Training-Camp-Periode so ein bisschen gesehen, dass das Battle zwischen Tyrique Stevenson und Smith schon entfacht ist, bis sich Terrell Smith verletzt hat. Da hieß es ja sogar schon teilweise, dass Smith die Nase irgendwie vor Stevenson hat, hier und da. Und durch die Verletzung natürlich Stevenson dann den Zuschuss bekommen hat. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob Smith da aufschließen kann, weil es war ja schon, oder man hat ja schon damit kokettiert, ihn auch ein bisschen mehr als Defensive Back, Allrounder im Slot, als Safety und einzusetzen. Da bin ich gespannt, ob Tyrique Stevenson seinen Spot oder seinen Job als Cornerback 2 da festigen kann oder ob Smith da nochmal dran rütteln kann, weil da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Scheme ab, denn in meinen Augen wurde Stevenson alles andere als optimal eingesetzt, hatte trotzdem eine entsprechende Production. Ich halte Smith für den besseren Cover-Corner im Vergleich zu Stevenson, der durch deutlich mehr Physis ins Spiel kommt. Also Stevenson für mich ein richtig guter Press-Corner, und Smith halt in Zone, in der Coverage, gerade in Zone, der bessere Cornerback. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr interessant sein zu beobachten, vor allem auch, weil Smith im Rahmen des Training Camps so ein kleiner Crush von mir war.
Ja, das wird ein sehr spannendes Battle. Wir sind ja immer so, ich bin eher im Camp Tyreek Stevenson, du warst ja immer bist eher im Camp Tyrus Smith. Ich finde Smith auch wahnsinnig spannend, aber ich finde einfach den Progress, den Tyreek Stevenson so im letzten Saisondrittel gemacht hat, wo er wirklich auf Defensive Rookie of the Year Niveau gespielt hat, meiner Meinung nach, ist unfassbar gut und unfassbar wertvoll. Ich glaube generell, dass dieses Battle um Cornerback 2 ziemlich gut für uns ist, im Sinne von, wer das Battle hat. Also egal, ob jetzt Terrence Smith sich so steigert, dass er zum Cornerback 2 wird, oder Tyreek Stevenson sich nochmal entwickelt und seinen Cornerback 2-Status festigt, sind wir da ganz gut, ganz gut aufgestellt auf Cornerback 2.
Ja, hundertprozentig. Ich bin sonst durch mit Löchern im Roster oder Training Camp Battles durch die Neuzugänge auf den einzelnen Positionen. Ich habe da nichts mehr.
Okay, sehr gut. Dann kommen wir zum letzten kleineren Thema. Wollten wir nur noch mal ein bisschen in dem Rahmen ansprechen. Caleb's Pro Day war letzte Woche. Am 20.03. am Mittwoch an der University of South Carolina. Die Bears schickten da eine ziemlich große Fraktion zum Pro Day. Mit dabei waren Head Coach Matt Eberflus, GM Ryan Poles, Offensive Coordinator Shane Waldron und unser neuer Star Receiver Keenan Allen. Lebt natürlich aktuell noch in California und hat sich dann nicht nehmen lassen, bei Caleb's Pro Day vorbeizuschauen. Vielleicht zu den Measurements noch. Die sind ein bisschen abgewichen vom Combine zum Pro Day, was ich auch immer ganz spannend finde. Zum Beispiel die Größe Combine 6 Fuß 1, 1 Achtel, wenn man das so sagt. Beim Pro Day 6 Fuß 0, 7 Achtel, also um 2 Achtel geschrumpft. Im Vergleich zum Combine. Immer ganz witzig. Gewicht, er hat 3 Pound zugenommen, aber gut, das ist keine drastische News. 214 am Combine, 217 am Pro Day. Und die Hands am Combine waren 9,68 Inches und am Pro Day 9,78 Inches. Also am Pro Day sind die Hände auch noch ein bisschen gewachsen. Immer faszinierend, was die Measurements so machen, oder?
Mega, ja. Also wir können sagen, ne, 6 Fuß 1, ne, können wir mit leben. Ich glaube, das ist so die Größe. Ja, was ich daneben, neben den ganzen Personalien, du hast sie angesprochen, die Bears da hingeschickt haben, noch interessant fand, man hat halt seinen Dinner mit Caleb Williams gehabt, mit dem 2022er Heisman Trophy Winner. Es war auch so, dass Ryan Poulsen mit Eberflus sich mit dem Vater von Caleb Williams getroffen hat, der ja so zu seinem Camp gehört, was so das Vertragliche und Organisatorische betrifft, der da verantwortlich ist. Und man hat sich nochmal mit Lincoln Riley getroffen, der ja Offensive Coordinator war. Ich glaube, das sind ganz interessante Treffen, aber ich glaube, das ist relativ standardisiert, dass diese Dinger stattfinden. Es gab dieses witzige Interview mit Caleb, bei dem er gefragt wurde, ob es für ihn schon safe ist, dass er nach Chicago geht, und er nur so ein bisschen gegrinst und gelächelt hat und hat nur gesagt, so nach dem Motto, obviously things can happen, ne? Things can change. Aber die Reaktion ist schon in die Richtung gegangen, dass er weiß, was ihn erwartet. Hat auch jetzt nochmal das Top 30 Visit in Hallis Hall. Da gibt's nochmal die Medicals vor Ort. Ja, ich habe im Gegensatz zu dem Ganzen, was vorher so kursiert ist, kein Drama, keine Red Flags gesehen. Für mich, also es gibt nichts an Caleb Williams auszusetzen, tatsächlich. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also mein Fazit ist, er ist einfach ein sehr selbstbewusster Spieler und das überhaupt nicht im negativen Sinn. Also ich am Anfang, als so klar wurde, okay, wir könnten vielleicht wirklich Quarterback picken, vor allem als sich so rauskristallisiert hat, dass wir durch den Panthers-Pick den Number One Overall-Pick bekommen haben und man sich noch nicht viel mit Caleb beschäftigt hat, war mein erster Gedanke so, okay, schon ein bisschen cocky, schon ein bisschen sehr von sich selbst überzeugt, aber ich muss sagen, je mehr Interviews man anhört, je mehr Videos man ansieht, er ist einfach selbstbewusst und er, also nicht auf eine negative Art und Weise. Und ich habe da auch keine Red Flags erkannt. Ganz im Gegenteil, er hat mit Keenan Allen, haben sich umarmt, haben da kurz gequatscht, auch mit den Coaches, wie du schon gesagt hast, mit seinem Vater Carl Williams, haben mit Eberflus und Ryan Poles auch gequatscht. Ich sehe da, ehrlich gesagt, auch keine Red Flags. Und ich glaube, er kann Chicago Media schon ganz gut handeln.
Ja, also man hört auch nur Gutes eigentlich aus seinen Teams, dass er, Ryan Poles hat, glaube ich, gesagt, seine Teammates mochten ihn nicht, sie haben ihn geliebt, so nach dem Motto. Da finden natürlich auch Gespräche statt. Das muss man immer so ein bisschen einordnen, aber so diese ganzen Sachen, die im Vorfeld da diskutiert wurden, dieses Weinen nach dem Spiel, dann, man muss halt wirklich sagen, um das nochmal abzuhaken, guckt euch NFL-Spieler an, die da heulen bis mindestens 10% nach einer Niederlage oder wenn die Hymne läuft oder wegen irgendwas, ne? Das ist nichts Neues, nur er polarisiert halt so. Manche Spieler, wenn ich mir angucke, wie Sieg über den Platz läuft mit seinem Crop-Top und man dann aber Caleb Williams kritisiert, dass er sich die Fingernägel lackiert. Also guckt euch Cam Newton an, der auch immer wie der größte Fashionist rumgelaufen ist. Haben wir alles schon gesehen, haben wir alles gehabt. Umso mehr die Spieler polarisieren, desto eher wird das halt Gegenstand der Medien. Das muss man auch einfach mal so sagen. Und die Tatsache, dass er beispielsweise gesagt hat, er oder im Combine gibt er quasi nichts zum Besten. Auch das haben wir schon diverse Male gesehen. Wir haben beide selber drüber gesprochen. Matze, dass beispielsweise Young auch beim Combine nicht geworfen hat. Dann so Sachen, das gab es halt jetzt zum ersten Mal, dass er seine Medicals beim Combine nicht zur Verfügung gestellt hat oder sich nicht hat untersuchen lassen. Da habe ich auch erstmal gedacht, okay, bisschen tricky so in Summe, aber ganz ehrlich, er weiß, dass er nicht aus den Top 3 rutscht. So, das ist safe, für ihn ist sogar safe, dass er in 1 geht. Für uns als Bears-Fans, wenn wir das versuchen, so ein bisschen zu evaluieren, eigentlich genau die richtige Sache, weil warum gehen 25, 27 Teams seine Medicals an? Ich will nicht, dass die Packers seine Medicals haben. Ich will nicht, dass die Vikings oder die Lions zu viel über Caleb Williams wissen. Das geht ihnen Scheißdreck an. So, ganz einfach. Und warum sollte er sich da vor allem nackt machen? Und man muss auch sehen, durch was für einen Prozess diese ganzen jungen Spieler da durchgehen. Die werden da teilweise wie Laborratten ja einfach durchgeführt. Und dann hast du mit dem eine Untersuchung, mit dem und zipp und zapp. Ich finde das aus menschlicher Sicht, das muss man auch mal ein bisschen so betrachten, das sind alles junge Menschen, die mit unfassbar viel Druck umgehen müssen, den wir wahrscheinlich in unserem Leben niemals haben werden. Und wenn man das auf der Bühne eines Caleb Williams sieht, der nach vielen Experten das größte Talent seit Andrew Luck ist, und ich bestätige das in meiner Wahrnehmung so, ich habe lange, lange, lange nichts Besseres gesehen. Hört euch die ganzen Evaluationen an, lest es euch gerne durch, guckt euch die deutschen Medien an, guckt euch die amerikanischen Medien an. Für mich ist es fast schon Clickbaiting zu sagen, dass er nicht Nummer 1 ist. Und ja, auch das, was er da sportlich gemacht hat, sein Pro Day. Er hat natürlich das gemacht, was nötig war. Ich meine, Matze, du hast es wahrscheinlich gesehen, auch diese 67-Yard-Strike downfield zum Ende, wo er quasi seinen Pro Day mit abgeschlossen hat, um nochmal so ein Highlight zu setzen. Also sportlich, charakterlich, keine Ahnung, nichts Neues für mich.
Total, super spannender Take gerade von dir mit dem Medicals. Ist auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Was auch noch eine ganz witzige Story war, hat Brett Coleman geleakt. Gegen Richtung College Playoffs ist ja so die Debatte losgegangen, was er denn für ein schlechter Teammate ist, weil er nicht im Holiday Bowl gespielt hat und weil er da ausgesetzt hat. Und da ist dann so die erste Welle oder die erste Social Media Welle gekommen, wo man gesagt hat, okay, er hat Character Concerns und da muss man aufpassen und er ist eine Diva und nicht, dass es so ist wie im Film Draft Day mit Bo Callahan. Aber jetzt ist rausgekommen, dass er eigentlich fit war, aber dem Backup-Quarterback Miller Moss die Chance geben wollte, auf großer Bühne zu performen, weil er wusste oder weil er weiß, dass das Lincoln-Riley-System wahnsinnig beliebt ist bei Prospects und bei College-Quarterbacks und dass natürlich sehr viele zu USC transfern wollen und er wollte einfach Miller Moss die große Bühne geben und ja, wie er abgeliefert hat, das haben wir, glaube ich, alle in den sozialen Medien gesehen, hat komplett rasiert und hat natürlich sein Standing jetzt auch nochmal verbessert. Also von wegen schlechter Teammate, eher richtig guter Teammate.
Ja, ich finde, dahingehend hat er, glaube ich, viel getan. Und also wenn wir auch nochmal kurz über sein Spiel reden, ne? Also er hat uns, also ich glaube, sein Pro Day oder wenn er im Combine was gemacht hätte, er hätte seinen Stock ja nicht verbessern können, weil man alles schon auf Tape gesehen hat. Wir haben in der Folge mit Rocky ja drüber gesprochen, ne? Weil ich meine, es gibt auch andere Podcasts, die nochmal diese College-Quarterback-Rankings machen und da auch die Spiele evaluieren. Aber zusammenfassend kann man halt sagen, dass Caleb Williams ein schlechtes USC-Team führen musste, gezwungen war, immer wieder hinten rauszuspielen und Big Plays zu machen. Und jedes Mal, wenn er in Structure spielen musste, hat er das getan, beziehungsweise wenn er die Möglichkeit hatte, in Structure zu spielen. Das heißt, er ist da exorbitant gut und dieses Hero Ball, klar ist das immer unterhaltsam und er wird auch darauf reduziert teilweise, aber er war dazu fast schon genötigt und ich glaube, mit diesem Arsenal, das er in Chicago zur Verfügung gestellt bekommt, kann er alles erreichen. Er hat beispielsweise ja auch gesagt, Chicago oder Teams, die ihn draften wollen, sollen ihm zeigen, dass die Teams gewinnen wollen. Und ich glaube, dass das schon ein Shot in Richtung Chicago war. Und siehe da, kurz später wird der Trade mit den Chargers um Keenan Allen announced. Und ich glaube, wenn du so viele Pieces in der O-Line hinzufügst, in Keenan Allen hinzufügst, in DeAndre Swift hinzufügst, viel mehr kannst du nicht beweisen, dass du gewinnen willst.
Ja, total, bin ich bei dir. Also Caleb, wir haben die ausführliche Folge, du hast sie mit Rocky schon gemacht. Wer das noch nicht gehört hat, hört gern rein, da ist noch eine ausführliche Evaluation zu Caleb Williams. Ansonsten können wir, glaube ich, festhalten, es ist uns nichts Negatives aufgefallen, ganz im Gegenteil, uns hat es eher noch bestärkt, der Pro Day. Und ja, wenn du kein Thema mehr hast, würde ich das Ganze abrunden.
Ja, letzte Frage, die sich vielleicht noch stellt. Ich weiß ja nicht, ich meine, das haben wir kurz im Off vor der Folge thematisiert. Wer bekommt die 13? Ne? Glaubst du Keenan Allen, Caleb Williams? Will Caleb Williams die 13? Es ist ja schon auch rumgegangen, dass er vielleicht die 0, die 1 wäre richtig weird, so nach Justin Fields mit die 1. Das wäre, ich meine, abwarten. Die 0, da die Bears sind ja so ein bisschen gerade auch McCaskies, was wird ja immer so gesagt, dass man zu konservativ ist, die 0 zu besetzen, weil Swift ja schon mit der 0 sexy war in Philadelphia. Also ein Caleb in der 0 wäre halt auch ein Statement irgendwie. Ich weiß es nicht. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, also wie du schon angeschnitten hast, ich glaube, die 1 fände ich nicht gut. Ich glaube, das wäre das falsche Zeichen. Und klar, wenn er sie haben will, macht er sowieso. Aber ich glaube, das wäre nicht gut und muss nicht sein. Die Wunden sind noch zu frisch. Und es gibt so viele geile Nummern. Ich glaube, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass er die 13 nimmt. Ich glaube, er wird eine andere Nummer nehmen. Ich glaube, Keenan wird die 13 bekommen und wird sie gebührend ausführen in den Spielen.
Ich kann mir gut die 12 vorstellen bei Caleb, weil Aaron Rodgers ist ja so sein Idol. Ich glaube, die 12 hatte er auch an der Highschool. Und dann vergisst man vielleicht in den nächsten Jahren auch die Nummer 12 aus Green Bay und denkt nur noch an eine Nummer 12, wenn man an die NFL und gerade auch an die NFC North denkt. Und da quasi das Denkmal Aaron Rodgers in der NFC North zu stürzen, hätte was, würde ich mich nicht gegen wehren.
Ja, also mein Ranking wäre die 4 an 1, dann die 8.
Das ist auch sexy.
Und 11 finde ich schon auch ziemlich sexy. Aber ich glaube, es gibt genug Nummern. Aber so eine 4 mit Williams würde ich mich schon sehen, muss ich sagen.
Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Draft.
Okay, sehr gut. Das sind noch gute abschließende Worte. Es kommt, die nächsten Wochen kommt sehr viel Draft-Coverage mit Gästen. Wir werden beleuchten, was für Prospects für uns relevant sind. Wen könnten die Bears draften? Was sind Meinungen von Experten auf dem College-Level? Und werden da ein bisschen in die Diskussion gehen. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die Comeback-Folge von Marc sozusagen. Er ist jetzt wieder dabei. Ihr müsst ihn nicht mehr missen. Liked, reviewed, geht gern mit uns in Diskussionen, was auch die Training Camp Battles angeht und die Free Agency im Generellen. Ansonsten würden wir uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen freuen auf Spotify und auf Apple Music und überall, wo unser Podcast zu hören ist. Ja, schaut beim German Bears Cave vorbei. Ansonsten, ich glaube, es ist alles runtergerattert. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bear down.
Bear down.
What was up your sleeve? Did you use it? Or
I don't know. What's up yours?